Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen von der IFAD. Es ist heute Mittwoch. Wir nehmen die dritte oder sogar schon vierte Folge auf von der Messe. Anyway, wer erzählen kann, ist klar im Vorteil. Julia macht es gerade hier. Wir haben leider kein Video mehr dabei. Aber wir haben einen spannenden Gast heute da.
Wir haben immer spannende Gäste da.
Genau, aber heute haben wir einen Hörer der ersten Stunde quasi dabei, Finn Hauschke vom Europäischen Umweltbüro EEB. Finn, schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung. Fühlt sich fast so an, als würde man zu alten Freunden kommen, wenn man den Podcast so lange hört.
Großartig, was für ein Kompliment. Schön, dass du da bist, Finn.
Fühlt sich auch ein bisschen nach zu Hause an, weil ich hatte früher in meinem Kinderzimmer so eine Miniatur-Schuttmulde mit Kuscheltieren drin und die sieht so ein bisschen aus wie das.
Ja, ich finde auch, Tom erinnert mich auch immer an so ein Kuscheltier.
Ja, das
passt total. Sehr schön. Aber das heißt, du warst in der Kindheit schon im Thema Schuttmulde.
Vielleicht müssen wir ganz kurz einmal die Situation beschreiben. Also wir sitzen jetzt hier am Euvid-Stand in unserer goldenen Tonne. Beziehungsweise Finn und Tom sitzen ganz, ganz eng aneinander gekuschelt in der goldenen Tonne und ich sitze davor.
Ist schon fast immer ein bisschen zu nah, muss man sagen. Wenn man auch die Bilder sieht.
Ich mag das auch so nicht mit Tom. Ich bin da voll bei dir, Finn. Wollen wir Plätze tauschen, Finn?
Alles gut.
Okay, gut.
So viele Freundlichkeiten schon wieder am Morgen. Sehr schön.
Gestern war der bayerische Abend. So. Vielleicht hatte ich einen klitzekleinen Schluck Bier zu viel. Ich vertrage das nicht.
Könnte sein.
Finn, ich muss dich das jetzt fragen, weil wir es gerade schon hatten im Vorgespräch. Wie bist du auf unseren Podcast gekommen?
Ich habe immer schon mich für Abfallwirtschaft interessiert, immer auch schon viel Podcast gehört, viele dazu auch im Bereich Kreislaufwirtschaft. Und dann gibt es auch noch viele weitere, die natürlich nicht ganz so gut sind wie der Trash Talk. Aber ja, als der Trash Talk dazu kam, habe ich den immer gehört und mich dann auch immer ein bisschen eingebracht am Trash Talk. Und der ist natürlich super informativ. Ich arbeite in Brüssel, vorher habe ich auch in Deutschland gearbeitet. Aber den Trash Talk zu hören, gibt dann immer so ein gutes Update über das, was in Deutschland passiert, was natürlich auch relevant ist für Brüssel und umgekehrt.
Ja, Finn ist tatsächlich einer der treuer Hörer, hat sich auch beteiligt an einem Gewinnspiel damals oder an einer Umfrage zur Einsendung des absurdesten Beispiels für Greenwashing im Kreislaufwirtschaftsbereich und hat uns damals was zugesendet. Was war das nochmal?
Eine Zahnpasta-Packung, Verpackung, die mit Green Claims überzogen war, von vegan über tierfreundlich, biobasiert, recyclingfähig, alles, was man sich so vorstellen kann. Aber das, was mich am meisten getriggert hat, war, dass der Deckel war wunderschön aus Bambus, aber wenn man den Deckel umgedreht hat, hat man gesehen, dass da ein normaler Plastikverschluss in den Bambusdeckel reingeklebt war, sprich, das Verpackungsmaterial war vollkommen unnötig. Wahrscheinlich hat es End of Life auch noch dazu geführt, dass zumindest der Deckel nicht recycelt werden kann. Und es gab auch noch so einen vagen Claim zu Biobasiertheit der Verpackung. Und da weiß nicht, wie dann das Holz da noch mit reingespielt hat. Also ja, nichts gegen das Produkt selber, habe ich wahrscheinlich auch selber benutzt. Aber die Verpackung war auf jeden Fall völlig daneben. Und das rechtfertigt dann natürlich auch einen absurd hohen Preis für Zahnpasta.
Ja.
Was leider nicht zu rechtfertigen ist, wir haben damals die Tasse viel zu spät rausgestickt.
Nee, nicht wir, Tom.
Ja, also ich, ganz genau, ich war es.
Aber wir machen das heute wieder gut. Ja. Finn, vielleicht mal von uns, also wir freuen uns riesig, dass du da bist, aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich, deine Arbeit in Brüssel, was du so machst.
Ja, also wie gesagt, ich arbeite beim Europäischen Umweltbüro oder beim European Environment Bureau. Wir sind der Dachverband der Umweltorganisation oder einer der Dachverbände der Umweltorganisation in Europa und vertreten die Interessen unserer Mitglieder gegenüber der europäischen Institution. Unsere Mitglieder sind ja in allen Mitgliedstaaten, fast 200 Mitglieder. In Deutschland sind es zum Beispiel der NABU, der BUND, die Deutsche Umwelthilfe, aber auch spezialisiertere Organisationen wie der Runde Tisch Reparatur. Wir haben auch europäische Mitglieder, zum Beispiel die Environmental Coalition on Standardization, ECOS, die Zivilgesellschaft in Standardisierungsprozessen vertreten. Wir haben auch Organisationen, die mehr international arbeiten, zum Beispiel die Shipbreaking Platform, eine NGO, die sich speziell mit dem Schiffrecycling auseinandersetzt, was halt hauptsächlich in südostasiatischen Ländern passiert und in der Türkei. Und genau, einige der Mitglieder interessieren sich halt für Kreislaufwirtschaft und zu dem Bereich arbeite ich. Aber generell arbeitet das EEB und das ist das Besondere am EEB, zu allen Umweltbereichen. Also wir haben ein Team für Klima, wir haben ein Team für Landwirtschaft, wir haben ein Team zur Chemikalienpolitik und eben auch ein Team zur Kreislaufwirtschaft. Und in dem Team zur Kreislaufwirtschaft arbeite ich, das ist das größte Team. Und da decken wir ein ganz breites Spektrum an Politikfeldern ab. Eine Produktpolitik auf der einen Seite, also ESPR, also Ökodesign, Verbraucherpolitik, wo es dann um Kommunikation geht. Das EU-Eco-Label verfolgen wir zum Beispiel, die Green Claims Directive, die es wahrscheinlich nicht geben wird, aber zu Greenwashing und Green Claims arbeiten wir da. Und eben auch zu Abfallpolitik, und das decke ich hauptsächlich ab. Und da, ja, versuchen wir natürlich einen Blick auf alles zu haben, ne? Also die übergreifenden Gesetze, die Abfallrahmenrichtlinie, Abfallverbringung, aber dann auch die produktspezifischen, zum Beispiel Altfahrzeuge, Batterien, Verpackungen, Öl, was es da so gibt. Und ja, es geht auch noch ein bisschen darüber hinaus. Also wir sind auch ein bisschen an industriepolitischen Themen beteiligt. Zum Beispiel gibt es gerade diesen Prozess für die BVT-Merkblätter für Deponien. Ja. Das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich hier bin. Es gibt eine Veranstaltung, die jetzt gleich direkt nach dem Podcast stattfindet, das Deponiefrühstück. Und da wird es um den REF-Prozess gehen. Und da ist ein Experte, der uns in der Arbeit unterstützt, auch auf dem Panel. Und ja, das würde ich mir gerne anhören, neben natürlich ganz vielen weiteren Dingen.
Deponiefrühstück klingt immer ein bisschen komisch, aber das hab ich schon öfters gehört, dass es eine gute Veranstaltung ist.
Glaube ich.
Da kannst du bestimmt vielleicht noch das eine oder andere mitnehmen. Aber wir nehmen jetzt noch mal was mit, weil wenn du für Abfallpolitik zuständig bist in Brüssel, da passiert ja wahnsinnig viel. Also die letzten Jahre, wir kommen auch in der Berichterstattung manchmal gar nicht hinterher. Und für dieses Jahr ist ja auch noch angekündigt, dass Circular Economy oder der Circular Economy Act, wo sollten da die Schwerpunkte aus eurer Sicht liegen?
Ja, der Name ist schwer.
Ja.
Ich habe tatsächlich vorher gegoogelt, wie sich das auch ins Deutsche übersetzt. Und das ist der Rechtsakt für die Kreislaufwirtschaft. Zumindest wird das von Lingi so übersetzt. Und genauso gibt es tatsächlich auch relativ viele englische Begriffe, die es ein bisschen schwer sind, ins Deutsche zu übersetzen. Also wenn ich gleich anfange, Englisch zu sprechen, sorry dafür. Aber ja, es ist in den letzten Jahren sehr viel passiert mit dem Green Deal offensichtlich. Deswegen fällt bei uns auch sehr viel Arbeit an. Und wir sind nicht in allen Themen tief drin, aber wir versuchen uns immer mit den Themen zu beschäftigen, die gerade halt am aktuellsten sind, und das ist im Moment vor allem der Circular Economy Act. Damit einhergehen auch die Überarbeitung der WEEE Directive, also Elektronikschrott. Und ja, das ist ein super aktuelles Thema, ein relativ neues Thema. Das kam mit der neuen Legislatur. Wir hatten im vergangenen Jahr verschiedene Konsultationsprozesse und Surveys, die wir und alle anderen Stakeholder beantworten konnten. Wir hatten zu WEEE Revision auch eher technische Workshops, wo es dann um Treatment Standards ging und auch die Sammelquoten. Und tatsächlich vergangene Woche hatten wir den ersten, aber auch letzten finalen Stakeholder-Workshop zum Circular Economy Act. Und da haben die Berater der Kommission, also die Kommission bei der Folgenabschätzung, beim Impact Assessment unterstützen, einen ersten Einblick in das gegeben, was konkret in dem Akt enthalten sein wird. Und ja, übergreifend, die Themen habt ihr auch schon im Podcast diskutiert, geht es darum, die Unabhängigkeit von Europa im Bereich der kritischen Rohstoffe zu sichern oder mehr zu sichern durch Kreislaufwirtschaft. Es geht um Harmonisierung, da ging es ja gestern auch in deinem Panel drum, und wow, Abbau von Bürokratie und dann Stärkung von Einsatz von Sekundärrohstoffen und das Angebot davon zu erhöhen. Also all die Themen oder die Maßnahmen, die sich die Kommission überlegt, die fallen alle in diese drei Themenspektren rein. Und da geht es dann zum Beispiel bei Harmonisierung um die EPR-Systeme, aber auch um Endeabfallkriterien. Bei den Sekundärrohstoffen geht es zum Beispiel darum, Deponierung weiter zu reduzieren.
Ja.
Pay-as-you-throw-Systeme, solche Sachen. Und genau. Und ein Teil davon ist halt auch die Revision der WEEE Directive, was auch ein bisschen merkwürdig ist, weil die Revision stand ja turnusmäßig ohnehin an und dann hat die Kommission das quasi in den Circular Economy Act mit reingepackt. Und wir sehen da auch so ein bisschen das Risiko, dass dadurch, dass der Circular Economy Act so stark auf diese drei Themen fokussiert, dass viele der Dinge, die in der Evaluationsstudie der derzeitigen WEEE Directive oder der alten WEEE Directive angemahnt wurden oder wo aufgezeigt wurde, dass die wirklich überhaupt nicht funktionieren, dass die nicht wirklich alle adressiert werden, dadurch, dass der Circular Economy Act halt eigentlich ein bisschen anderen Fokus hat, wo diese Themen nicht ganz reinpassen. Aber da können wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen mehr ins Detail kommen.
Ich würde ganz gerne, weil wir haben das auch jetzt am Montag mit unserem Bundesumweltminister Schneider und auch mit dem Bundestagsabgeordneten Village kurz gehabt. Das ganze Thema E-Zigaretten, Pfand, Verbot. Ist das auch was, was dann in dem Rahmen diskutiert wird?
Ja, also das wäre quasi genau das Thema, dass die WeDirective in den Circular Economy Act fällt. Und eines der Themen, was wir sehen, völlig rausfällt bei der Revision der WeDirective, ist, dass es überhaupt nicht um Abfallvermeidung geht. Die Evolutionsstudie hat festgestellt, Abfallvermeidung hat gar nicht geklappt.
Weil ja eigentlich Abfallvermeidung sogar der erste Schritt, also die erste Stufe und wichtigste Stufe in der Abfallhierarchie.
Genau, ja, total. Also und auch eines der Key Objectives der WeDirective gewesen ist. Und ja, die Evaluationsstudie hat festgestellt, wir haben immer mehr Elektronikprodukte, die auf den Markt kommen. Damit einhergehen natürlich auch wesentlich mehr Elektronikschrott. Produktlebenszeiten haben sich nicht merklich verändert. Und auch die Vorbereitung zur Wiederverwendung, auch wenn es da jetzt um Abfall geht, liegt weit unter 2% auf europäischer Ebene. Und da würde ich jetzt das Thema E-Zigaretten auch reinpacken. Natürlich können andere Stakeholder das aus der Perspektive des Brandschutzes diskutieren, aber wir sehen es vor allem auch aus der Perspektive der Abfallvermeidung, neben E-Zigaretten auch alle anderen Elektronik-Wegwerfprodukte.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten jetzt das Thema, weil das ist ja so ein aktuelles Thema in Deutschland, aber es gibt ja auch noch viele andere Elektrokleingeräte mit fest verbautem Akku, die zu Bränden führen, aber bei denen man sich wirklich um die Sinnhaftigkeit Gedanken machen sollte.
Ja. Genau,
es gibt ja Spielzeuge, die blinken und leuchten oder Leuchtturnschuhe oder was auch immer.
Grußkarten mit Melodien.
Ja, ich hatte letztens auch ein besonders schönes Beispiel bei einem meiner Geschwister, relativ viele Geschwister, und der eine hatte eine Zahnbürste, die aussah wie eine ganz normale Zahnbürste, die auch keinen austauschbaren Kopf hatte. Aber da ist eine Batterie drin. Ja, die Batterie ist entnehmbar. Aber das Zeichen auch, dass es halt nicht in den Restmüll darf, war so da drin eingearbeitet, dass man es überhaupt nicht sehen konnte. Und ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob mein Bruder wusste, dass das eine elektrische Zahnbürste ist. Und die wandert natürlich dann nachher in den Restmüll. Oh, da muss er 14, 15 gewesen sein.
Ach, geil, okay, herrlich.
Ja, aber genauso, das fällt für uns in den Bereich Abfallvermeidung, neben ganz vielen anderen Dingen, die auch die Abfallvermeidung stärken müssen. Und da sehen wir, das fällt raus. Wobei das Thema der E-Vapes, da könnte ich mir vorstellen, dass das schon auch nochmal aufkommt. Um Pfandsysteme geht es für uns auch in der WeDirective, speziell im Kontext der Sammlung.
Okay.
Das sind schon Dinge, die in Erwägung gezogen werden. Wir sehen das schon als auch wichtigen Teil, um die Sammelquoten zu erhöhen für ganz bestimmte Elektronikprodukte. Zum Beispiel, wenn es besonders, welche sind mit besonders hohem Umweltimpact oder welche, die besonders viele kritische Rohstoffe enthalten, dann sollte man das aus unserer Perspektive in Erwägung ziehen, da Pfandsysteme einzuführen. Aber neben ganz vielen anderen Maßnahmen, die Sammlung auch stärken müssen. Ne?
Also im Endeffekt, Das finde ich spannend. Also am Ende des Tages eher die Qualität. Also dass man vielleicht auch für alle neuen Hörer, kritische Rohstoffe sind die ein hohes Versorgungsrisiko haben, weil sie aus Ländern wie China oder Südafrika kommen, wie zum Beispiel Kobalt. Kobalt ist glaube ich auch eins. Ne? Du hast mich jetzt eine Frage angeguckt, jetzt habe ich kurz irritiert.
Es ist eine lange Liste. Die Wahrscheinlichkeit, dass du was sagst und der Rohstoff da drauf ist mittlerweile relativ wahrscheinlich.
Und vor allen Dingen und gleichzeitig so ein hohes Versorgungsrisiko und eine hohe wirtschaftliche Bedeutung.
Ja.
Also gerade die seltenen Erden, das ist ja immer so das Thema. Ich weiß, sie sind nicht selten und es sind auch keine Erden, aber die sind ja auch gerade wichtig so für grüne Technologien, Windkraftanlagen. Das war jetzt einfach nur so ein Side-Fact.
Genau, ja, qualitative Kriterien, wo es halt dann um Umwelt geht, aber auch um Versorgungssicherheit zum Beispiel. Natürlich liegt für uns der Umweltaspekt dann.
Aber das finde ich spannend, dass man das so angeht, dass man sagt, okay, wir wollen auf alle Fälle die kritischen Rohstoffe zurückgewinnen. Ja. Deswegen wollen wir die Elektrogeräte, in denen die vorhanden sind, zurückhaben. Und da denken wir über ein Pfandsystem.
Ja.
Das macht total Sinn.
Genau, das ist die Perspektive, die die Kommission darauf hat. Und deswegen auch die Behandlung der WeDirective innerhalb des Circular Economy Acts, weil es natürlich in WE besonders viele kritische Rohstoffe gibt und dass man da dann über solche Maßnahmen da nachdenkt, die Rückgewinnung der kritischen Rohstoffe aus dem Elektronikschrott verbessern. Und da wiederum unsere Kritik zu sagen, ja, aber dann verliert man den Blick darauf, worum es sonst noch in der WeDirective ging und was die Evaluationsstudie festgestellt hat, was halt alles nicht funktioniert. Genau.
Was vor allen Dingen nicht funktioniert, wir sprechen ja auch oft über Sammelquoten, E-Schrottbereich, die sind ja deutlich unter den Zielvorgaben. Dann kommt die Diskussion auf bei der Novelle, ach, die Zieldefinition, die Berechnungsmethoden, die passen nicht.
Gestern
passen wir einfach an.
Gestern habe ich noch gelernt, es gibt einen statistischen Fehler. Oder wir haben ja auch immer die Diskussion mit den PV-Modulen, weil Sammelquote ist ja in Verkehr gebrachte, wie Quatsch, gesammelte Menge durch den Verkehr gebrachte Menge der letzten 3 Jahre.
Genau.
Lebensdauern und. Aber nochmal, wir sind bei 28 und nicht bei 65%.
Genau, und deswegen läuft die Diskussion, na, lass uns doch das Ziel anders definieren und vor allen Dingen die Berechnungsmethode, um dann da besser auszusehen. Und bisher ist es ja auch so, dass die Zielerreichung bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegt. Da wurde dann zwar irgendwann mal ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet, das ruht jetzt aber, weil ja die Novelle ansteht. Müsste man da nicht ganz anders rangehen im Sinne, die verantwortlich dafür machen, die das auch in Verkehr bringen für die Zielerreichung?
Genau, da sind wir dann bei dem Thema Sammlung, aber auch bei dem Thema EPR-Systeme. Und bei der Sammlung sehen wir natürlich auch den Bedarf, die Methode anzupassen, dass man zum Beispiel die Produktlebenszeiten berücksichtigt. Das ist ein wichtiger Punkt, das hat die Kommission auch auf dem Schirm, aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass das Ambitionsniveau der Ziele runtergeschraubt wird, weil man jetzt was an der Methode verändert hat. Weil Fakt ist, trotz der Methode und den Shortfalls, die Methode hat, es wird trotzdem nicht genug gesammelt. Und auch wenn man die PV-Module abzieht, dann hat man immer noch eine geringe Quote. Deswegen muss es genauso auch in konkrete Maßnahmen gehen, wie die Sammlung erhöht wird. Und da hatten wir gerade schon die Pfandsysteme, aber da muss es auch Rücknahmepflichten geben, also wie wir es in Deutschland haben, zum Teil, dass im Handel zurückgegeben werden darf. Da muss eigentlich auch der Online-Handel mit berücksichtigt werden. Da muss es vielleicht auch ganz spezielle Standards geben, die eine Sammeldichte vorschreiben, dass kein Bürger weiter weg sein sollte von der nächsten Sammelstelle als x Meter, jetzt nur als Beispiel, aber dass es dann Mindestvorgaben gibt. Und das geht dann natürlich auch in die EPR-Systeme rein. Und wie du gerade schon sagst, Produzenten müssen aus unserer Perspektive verantwortlich gemacht werden für die Erreichung der Umweltziele. Ja. Dazu gehört die Sammlung, dazu gehört das Recycling, aber dazu gehören aus unserer Perspektive auch die Ziele, die die oberen Ebenen der Abfallhierarchie adressieren, also Vorbereitung zur Wiederverwendung, Abfallvermeidung. Dafür haben wir auch Beispiele aus anderen Gesetzen, also in der Verpackungsverordnung haben wir jetzt Vermeidungsziele. Wir haben für Lebensmittel, Abfälle, haben wir in der Abfallrahmenrichtlinie Vermeidungsziele und so würden wir uns das auch für andere Abfallströme vorstellen.
Wie könnte man ein Vermeidungsziel definieren im E-Sport-Bereich?
Schwer. Da muss man sich gut Gedanken drüber machen. Da sehen wir auch die Verantwortung bei der Kommission, sich da Gedanken zu machen. Einfacher Ansatz könnte zum Beispiel sein, auch auf die Put-on-Market-Values zu gehen und da vielleicht die Lebenszeiten noch mit zu berücksichtigen. Ja. Das ist ein möglicher Ansatz. Natürlich hat der Nachteile, so wie alle anderen Methoden aber auch. In der Wiederverwendung und Vorbereitung zur Wiederverwendung haben wir Beispiele aus anderen Mitgliedstaaten, also zum Beispiel Belgien, Wiederverwendungsziele, Frankreich hat Wiederverwendungsziele, wo auch zum Teil die Produzenten dann dafür verantwortlich gemacht werden, diese zu erreichen. Und da gibt es verschiedene Methoden, da kann man auf absolute Werte gehen von den Produkten, die zur Wiederverwendung bereitgestellt werden, zum Beispiel, aber auch andere Methoden. Und das sehen wir sehr wichtig an, dass die Produzenten genau dafür verantwortlich gemacht werden. Und das würde auch unserer Meinung nach die Sammlung, aber auch die Verwertung und die Wiederverwendung stärken.
Jetzt haben wir ja aber in Deutschland, da muss ich jetzt mal drauf eingehen, ein relativ spezielles System. Das gibt es, glaube ich, nirgendwo anders in der EU. Und vor allen Dingen haben wir ja auch die geteilte Verantwortung.
Geteilte Produktverantwortung, genau.
Danke. Oh, du hast mir doch mal zugehört.
Ja.
Genau, also der Öre ist verantwortlich für die Sammlung und der Hersteller im Endeffekt für das Recycling. Das passt ja dann gar nicht, also passt ja dann gar nicht damit zusammen. Ja. Also weil der Hersteller hat ja in Deutschland überhaupt gar keinen direkten Bezug mehr zu dem Stoffstrom, der hinterher gesammelt wird. Und da fallen ja dann eigentlich auch solche Themen wie recyclingfreundliches Design, fallen ja dann eigentlich auch raus. Denn du zahlst ja gar nicht bei der Verkehrbringung für das, was du in Verkehr bringst. Also nicht so wie bei den Batterien Lizenzentgelte, sondern du zahlst ja im Elektro-G-Bereich Entsorgungskostenbeiträge. Das bedeutet, jetzt gehe ich nochmal auf Elektro-Kleingeräte mit fest verbautem Akku. Da haben wir ja gar keine oder Möglichkeiten, wirklich wirtschaftlich zu recyceln, weil die Batterien ja manuell entnehmbar sein oder entnommen werden müssen. Das würde, ich habe das mal durchgerechnet, das kostet wahnsinnig viel Geld pro Tonne. Aber so wie das System jetzt ist, zahlt der Hersteller ja nur für die Sammelgruppe 5, in der die Elektrokleingeräte reinfallen und das sind, I don't know, ich habe nicht die aktuellen Zahlen, aber das sind ein paar hundert Euro pro Tonne. Das heißt, also der Bezug ist ja gar nicht mehr da. Das, da ist ja gar kein Anspruch.
Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil im Circular Economy Act und dann auch in der Revision der WE-Directive soll es auch um Harmonisierung gehen. Und das betrifft dann natürlich auch, oder hoffentlich auch, die Harmonisierung der EPR-Systeme. Und das würde auch dazu führen, oder hoffentlich aus unserer Perspektive dazu führen, dass sich das deutsche System verändern wird, dass sich Deutschland hin zu einem anderen System verändern muss. Da grüße ich Marike und Jakob von der Deutschen Umwelthilfe, die mich da immer sehr unterstützen.
Die grüße ich auch an dieser Stelle ganz herzlich.
Und genau, wir haben dann auch konkrete Vorstellungen dazu, wie die Systeme harmonisiert werden sollten. Also ein Thema haben wir schon angesprochen, die Zielerreichung.
Ja.
Ziele auf höheren Ebenen der Abfallhierarchie. Das ist auch dann der zweite Punkt, dass EPR-Systeme generell eigentlich Systeme sein sollten, die Kreislaufwirtschaft unterstützen und nicht nur die Sammlung und Verwertung.
Ja, genau, aufs Abfälle. Ende sich fokussieren.
Ja, also genau. Kreisläufe schließen und dann eigentlich auch schon vorne ansetzen und auch die komplette Abfallhierarchie durchdenken. Ja.
Genau, da gibt es auch gute Beispiele. Auf der einen Seite ist das die Verpflichtung der Zielerreichung und dann die Definition dieser Ziele, aber auch ganz konkrete Maßnahmen, wie in Frankreich haben wir Reparaturbonus, der sich über das EPR-System speist, das ist besonders wichtig. In Deutschland haben wir auch Reparaturboni in manchen Städten, aber da ist natürlich der Bonus immer an Political Goodwill gebunden.
Ja, ja.
Also da muss Budget für da sein und wenn du es ans EPR-System andockst, dann ist die Finanzierung halt mehr oder weniger gesichert. Also das als eine ganz konkrete Maßnahme. Man könnte auch darüber nachdenken, dass man einen gewissen Betrag der Lizenzentgelte nur für die oberen Hierarchieebenen bereitstellt, für Reparatur, Förderung von Reparatur etc. Das ist ein anderer Punkt, wie wir uns Harmonisierung vorstellen, aber dann auch in Bezug zum Beispiel auf PROs. Wir denken, dass es sinnvoll ist, sich auf kollektive Systeme zu konzentrieren. Auf der einen Seite, weil wir sagen, der Vollzug ist einfacher, wenn Hersteller sich an einem PRO beteiligen müssen. Und auf der anderen Seite braucht man eine PRO auch, um zum Beispiel Designfragen zu adressieren über die Ökomodulation, dass die Produkte nachhaltiger designt werden, auch designt werden, damit man sie auseinanderbauen kann, end of life, aber auch besser recyceln kann, etc. etc. Also das sind alles Punkte, wo wir uns vorstellen, so müssten EPR-Systeme nach oben hin, also weiterentwickelt und harmonisiert werden. Und Harmonisierung ist schon ein Thema, ob die Kommission wirklich nach oben hin denkt, da sind wir uns leider nicht so sicher, aber daran arbeiten wir.
Aber Harmonisierung ist grundsätzlich zu erwarten durch die zu erwartende Umstellung von einer Richtlinie auf eine Verordnung, so wie wir es auch bei Batterien ja.
Genau, das ist ich würde sagen, das ist eines der Themen, die relativ sicher sind oder so wurde das immer an uns kommuniziert, dass es eine Verordnung werden soll. Da ist uns zum Beispiel auch wichtig, wenn es eine Verordnung ist, dann sollte sie aber auch den Umweltartikel als Grundlage haben, damit Mitgliedstaaten, die ambitioniertere Systeme haben, die Möglichkeit bekommen, auch über die harmonisierte Ebene hinauszugehen.
Okay.
Also da denke ich jetzt zum Beispiel an Frankreich. Wenn Frankreich Dinge tut, die über das Ambitionsniveau hinausgehen, dann sollten die weiter dazu in der Lage sein. Und so ist das ja auch in anderen Gesetzen, also in der Batterieverordnung. Bei den Eilfahrzeugen haben wir es jetzt. Gut, da sind wir noch nicht ganz am Ende des Prozesses, aber da scheint es auch so zu sein, dass wir das so haben.
Genau, Eilfahrzeugverordnung, guter Stichpunkt, noch nicht ganz am Ende. Was steht da noch aus?
Die Abstimmung im Plenum im Europäischen Parlament. Also wir hatten die Abstimmung in den verantwortlichen Ausschüssen, Komitees. Und jetzt steht eigentlich nur noch die Abstimmung im Plenum an und das steht für, glaube ich, Juni oder Juli an.
Okay.
Und dann 2 Jahre bis Entering into Force.
Also Umsetzungsfrist dann 2 Jahre?
Ja.
Okay. Was sind so die Knackpunkte bzw. die wichtigsten Inhalte und Maßnahmen in der Altautoverordnung? Was tut sich da?
Viele Dinge. Ich hoffe, die kriege ich jetzt noch alles zusammen, weil es sind ja ein paar Monate her, dass wir aufgehört haben, da so sehr intensiv dran zu arbeiten. Aber natürlich wurde der Geltungsbereich erweitert auf zusätzliche Fahrzeuge, breites Spektrum an Maßnahmen. Also erstmal wurde das ja auch, die beiden Richtlinien vorher wurden zusammengebracht. Jetzt geht es um Design und es geht um End of Life. Im Design wird es zum Beispiel eine neue Methode zur Berechnung der Recyclingfähigkeit und Wiederverwendbarkeit von Fahrzeugen geben. Es wird Anforderungen an die Demontagefähigkeit bestimmter Komponenten geben, also zum Beispiel Batterien und Elektromotoren müssen entlang des gesamten Lebensweges entnehmbar sein aus Fahrzeugen und eine relativ lange Liste an Komponenten muss end of life einfach demontierbar sein. Dann wird es Informationsinstrumente geben, also den Digital Product Passport oder Circularity Vehicle Passport für Fahrzeuge, wo bestimmte Informationen den verschiedenen Akteuren bereitgestellt werden. Es gibt zusätzliche Anforderungen an die Verwertung. Da geht es auch wieder um Demontage. Es gibt eine Liste an Komponenten, die demontiert werden mussten, mit der Möglichkeit, davon abzuweichen unter bestimmten Bedingungen. Es gibt Begrenzung von Export, dadurch, dass Fahrzeuge in Zukunft roadworthy sein müssen. Ja, also die müssen in einem bestimmten Zustand sein, dass sie exportiert werden
können. Man sollte sie noch fahren können, sie schon exportiert.
Genau, ja, das ist wie bei den vielen Abfallströmen ist das so, dass gerne Dinge exportiert werden als Produkt, die eigentlich Abfall sind. Da gibt es ein schönes Beispiel auch in Brüssel. In Brüssel gibt es tatsächlich einen Stadtteil. Das ist, glaube ich, einer der größten Exportumschlagpunkte in Europa für Altfahrzeuge.
Das haben wir auch in Hamburg.
Ja, und da ist schön, wenn du an der Straße entlang gehst, siehst du viel Autobatterien an der Seite stehen, um die Fahrzeuge zu überbrücken, weil sie eigentlich gar nicht mehr so wirklich in der Lage sind, auf den Autos, LKW
in
zu
den Autos
fahren.
Sind aber auch noch so Matratzen und
ja, klar, das
E-Schrott. Ja, ja, das ist
genau, es ist natürlich ein effizientes System.
Ja. Wir gehen mal wieder zur Müllstraße in Hamburg.
Ja. Wenn das Auto in den Container kommt, wird es natürlich voll gemacht, sonst verliert man natürlich Platz. Aber jetzt bin ich vom Thema abgekommen.
Entschuldige.
Genau, Designanforderungen hatten wir. Ein oder zwei der wichtigen Punkte. Natürlich wird es auch eine Circularity Strategy geben. Die ist jetzt im Endeffekt aber nicht mehr ganz so relevant, weil das auf Herstellerebene sein wird. Genau, und ja, viele, viele Punkte. Ich glaube, das ist auch, natürlich haben sich Umweltverbände wesentlich mehr von diesem Gesetz erhofft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch einen ganz anderen politischen Kontext als unter dem Green Deal. Der Green Deal besteht weiter, aber in der neuen Legislatur. Und da kann man schon sagen, dass es eher positiv ist von der Kreislaufwirtschaftsperspektive, dass dieses Gesetz so jetzt verabschiedet wird, wie es gerade ausgestaltet ist. Aber wie gesagt, wir haben uns mehr vorgestellt und ein wesentlicher Punkt ist, dass es ein Gesetz ist, was die Umweltauswirkungen von Fahrzeugen adressiert, Design und Verwertung. Und da sehen wir es als sehr problematisch, dass sich viel zu wenig angeschaut wurde, dass das wesentliche Problem ist, dass Fahrzeuge immer größer werden, dass es immer mehr Fahrzeuge gibt und dass das eigentlich großes Umweltproblem ist. Und da sehen wir eigentlich keine Maßnahmen in dem Gesetzesvorschlag, die das adressiert haben. Wir haben da Vorschläge gemacht, dass man zum Beispiel den CO2-Fußabdruck in der Typengenehmigung zum Beispiel berücksichtigt und auch das mehr in der Ökomodulation berücksichtigt. Wobei in der Ökomodulation unter dem EPA-System, das war der Punkt, den ich vergessen hatte, es wird natürlich ein harmonisiertes EPA-System geben. Und in der Ökomodulation dieses EPA-Systems ist das Fahrzeuggewicht berücksichtigt, was natürlich ein Stück weit die Größe des Fahrzeugs auch mit berücksichtigt, was für uns ein wichtiger Punkt war. Ja, aber auch andere Dinge, die für uns nicht weitreichend genug waren, war das Design. Fahrzeuge werden zukünftig erstmal nicht, also sie fallen in den Geltungsbereich der Ökodesign-Verordnung, aber sie werden halt erstmal nicht adressiert. Das war die klare Aussage der Kommission und deswegen sollten Designaspekte in der Fahrzeugverordnung adressiert werden. Aber wir sehen jetzt eigentlich wenige Maßnahmen, die wirklich sich auf den ganzen Lebensweg vom Fahrzeug erstrecken. Also zum Beispiel hätten wir uns Maßnahmen für die Reparaturfähigkeit gewünscht, zum Beispiel auch ein Reparaturindex, das natürlich auch einen starken Konsumentenaspekt hat. Also da hätten wir uns schon noch wesentlich mehr vorgestellt.
Finn, eine Frage. Wenn wir jetzt wegkommen von diesem Made in Germany oder Made in Europe, sondern eher so made for Europe, weil wir ja jetzt doch relativ starke Änderungen in den Anforderungen haben, was nur unseren Markt betrifft. Hängen wir uns damit global ab oder kommen wir sogar vor die Welle und können damit sogar Vorreiter sein? Was ist so deine? Du kannst natürlich jetzt auch gerne eine persönliche Einschätzung abgeben, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn das alle uns so angucken, was machen die Europäer? Ne? Was haben die für Vorstellungen, für Ideen? Und warum sollten wir da überhaupt noch irgendwas verkaufen wollen? So groß ist der Markt ja eigentlich auch nicht. Und dann gibt es ja auch manchmal sogar schon so Ansätze, dass man gar nicht mehr verkaufen will, sondern dass man uns eigentlich nur noch leihen möchte. Also quasi das E-Auto kommt hierher mit der Batterie und die Batterie wird gar nicht geladen, sondern die wird ausgetauscht und dann geht die Batterie wieder zurück nach Asien. Also die Ressourcen bleiben gar nicht hier. Was ist deine Meinung? Also
es geht jetzt ein bisschen über den Abfallbereich hinaus, ja, deswegen würde ich sagen, ist das schon eher...
so ein bisschen global gedacht,
ja,
aber...
Schon eher deine persönliche Meinung, ja. Aber ich denke, dass der europäische Markt, und lustigerweise haben wir da gestern Abend noch drüber gesprochen, mit 500 Millionen Konsumenten plus minus und Konsumentinnen, schon ein großer Markt ist und wir uns da auch zeigen können. Mhm. Und deswegen Ökodesign wichtig, weil Ökodesign bezieht sich auf alle Produkte, die auf den Markt kommen, egal ob sie in Europa hergestellt werden oder aus dem Ausland kommen. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zum Green Public Procurement, wo es halt nicht wirklich alle Produkte dann auf dem Markt betrifft. Deswegen denken wir, dass Ökodesign halt eigentlich die Key Measure ist. Und ja, zu andere, für eher die Nutzung, sich auf Nutzung von Produkten zu konzentrieren, ist halt eigentlich eine Sache, die wir auch stark unterstützen. Also zum Beispiel im Kontext von Product Service Systems, auch im Fahrzeugbereich, Carsharing, wo wir die Produkte halt einfach viel mehr nutzen müssen und dadurch auch Anreize schaffen, die Produkte langlebig zu machen, damit sie länger genutzt werden können. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt. Und vielleicht noch ein anderer internationaler Aspekt, den wir auch, der gestern tatsächlich auch auf einem Panel angesprochen wurde von Henning Wills, diese internationale Komponente von erweiterter Herstellerverantwortung, die für uns immer ein wichtiges Thema gewesen ist, in verschiedenen Gesetzen und Produktströmen oder Abfallströmen wie Textilien, Elektronikprodukte, Altfahrzeuge, die werden alle exportiert als gebrauchte Produkte und die Lizenzentgelte, die hier zur Verfügung gestellt werden, folgen den Produkten letztendlich nicht in die Märkte, die die absorbieren. Und wir kennen alle die Bilder und Dokumentationen aus Ghana, aus Kenia, aber natürlich auch viele andere, nicht nur afrikanische Länder, wo die Produkte vielleicht noch genutzt werden, im besten Fall, aber irgendwann halt auch zu Abfall werden. Und dann stehen die Sammelstrukturen. Gut, Sammlung passiert natürlich dann, wenn da ein bisschen was Wertvolles drin ist. Aber wir kennen die Bilder von der Verwertung, wo dann die Kunststoff von den Plastikkabeln abgebrannt wird oder die Computer verbrannt werden, um an die anderen Materialien da drin zu kommen. Und da denken wir, dass die erweiterte Herstellerverantwortung einen wichtigen Beitrag leisten könnte, diese Strukturen zu finanzieren. In der Fahrzeugverordnung, also auch wieder eine Neuerung darin, ist ja, dass die Gelder innerhalb Europa zur Verfügung gestellt werden durch dieses Move-Hub-System und das so ja, als erster Schritt auch über Europa hinaus gedacht werden kann. Wobei wir jetzt auch nicht die Erwartung haben, dass alle Länder der Welt ein EPA-System haben müssen, bevor man das tun kann, sondern man kann natürlich auch an einfachere Lösungen denken, wie zum Beispiel, es gibt einen Fonds, der dann bestimmte Maßnahmen in bestimmten Ländern finanziert.
Wow, das war wahnsinnig viel Input von der EU-Politik. Da haben wir jetzt ganz schön viel abgegriffen, auch für die Hörer und einen großen Überblick. Ja, Julia?
Ja, ich will noch was anderes sagen. Ist das jetzt deine erste IFAD?
Nee, ich bin schon hier gewesen.
Ach Gott, entschuldige. Ja. Ja, sorry, Phil. Nein, entschuldige bitte.
Ich bin ein bisschen älter, als ich aussehe tatsächlich.
Nein, ernst? Also Finn sieht wirklich sehr jung aus, das muss man echt sagen. Also wenn er nicht so das eine oder andere graue Härchen wäre, könnte man fast meinen, er ist 23. Wie alt bist du denn?
32.
Passt ich habe nur die Zahlen getauscht. Nein, Finn, wie fandst du die Woche? Wir haben ja jetzt Mittwoch gerade erst, aber was sind so deine Eindrücke von der IFA dieses Jahr?
Ja, es ist immer super spannend. Es ist ein super Ort, sich auszutauschen, Leute zu treffen, also sowohl aus den Verbänden, die Mitglied bei uns sind. Also ich habe gestern Jakob von der Deutschen Umwelthilfe getroffen, Anna vom NABU, Rebecca vom WWF, die auch schon mal bei euch im Podcast war.
Ja, die war auch schon bei uns, genau.
Ich glaube auch auf der IFA sogar. Ja.
Wir standen zwischen den Hallen. Das war unser erster IFA-Podcast in der Tonne. Wir standen zwischen den Hallen und hatten total Stress, dass der Wind zu stark ist und dass das alles zu laut ist, weil wir nur die Mikrofone dabei hatten. Aber es hat voll gut
geklappt.
Ja, das war eine tolle Aufnahme, ja.
Ja, genau. Also ist das hier ein perfekter Ort, sich auszutauschen. Ich bin ja normalerweise auch in Brüssel. Unsere Mitgliedsverbände sind überall in Europa. Wir treffen uns zweimal im Jahr auch persönlich, aber der Austausch ist dann natürlich trotzdem gut. Aber auch der Austausch mit anderen Verbänden, Industrien, also gestern zum Beispiel langes Gespräch mit der kommunalen Abfallwirtschaft gehabt,
spannend,
mit Startups. Nachher spreche ich mit Minimize. Ihr habt ja gestern schon Startups hier gehabt. Mhm, Minimize könnte auch mal ein sehr interessanter Gesprächspartner sein, die auch Elektronikschrott und international und AI, das passt alles sehr gut rein. Aber auch die Veranstaltung, um sich politisch abzudaten. Also gestern zum Beispiel deine Veranstaltung zu EPR, zu Textilrecycling gibt es natürlich jetzt im Moment viel, was natürlich auch ein großes Thema ist, PFAS. Mhm. Ja. Wenn man hier vor allem durch die Wasseraufbereitung geht, das ist überall Thema. Das ist auch in dem BVT oder in dem BREF-Prozess ist das wichtig, aber auch in allen anderen Abfallgesetzgebungen. Ne? Wenn wir an die Verpackungsverordnung denken, bei Wii ist es natürlich auch mit den F-Gasen relevant. Deswegen, ja, da kann man sich auch einfach gut informieren und schauen, was geht nicht und mit den Leuten direkt sprechen und Kontakte machen. Und ja,
wir sagen immer so Klassentreffen. Das ist so, so alle sind hier. Wer nicht hier ist, ist vielleicht aus der Szene raus. Wobei ich immer so denke, einmal Mülli, immer Mülli. Die Szene lässt einen irgendwie nicht weg.
Ja, genau so sieht es aus. Ja. So, oder? Ich glaube schon, ja.
Wir werden einfach immer nur größer. Die Abfallbranche wird einfach immer nur größer.
Und ein kleiner Anteil Maschinengucken ist natürlich auch immer dabei.
Auch, auf alle Fälle. Also das ist, warst du auch schon draußen im Außengelände und hast dir mal so die Modenschau, ich nenne das immer so, von den Fahrzeugen angeguckt, also die Vorstellung. Und dann sind da ja hinten ja noch Schredder für Altholz. Das ist ja Wahnsinn, wie sich die IFAD auch in den letzten Jahren also verändert hat, auch an, nicht nur an Themen, sondern auch an Wachstum, an Größe. Das ist ja unglaublich. Ich meine jetzt auch mit dem Zeltplatz draußen. Bist du auf dem Zeltplatz fit?
Nee.
Wie bitte?
Nee. Das nächste Mal vielleicht.
Nee, ich habe gedacht, ihr zeltet.
Ich sollte bei Familie schlafen, aber habe dann ein Hotelzimmer bekommen, was frei war.
Was ja eigentlich fast unmöglich ist, ne?
Da schlafen wir jetzt aber auch mit einem Freund zusammen drin, weil die Preise ja unglaublich hoch sind, auch wegen dem Champions League-Spiel heute.
Stimmt, das steht heute Abend auch.
Die Preise lagen dabei Hostel bei 400 Euro. Das war schon
Wahnsinn.
Intensiv.
Ja. Wahnsinn.
Genau. Ja, viele Maschinen habe ich noch nicht gesehen, weil wir gestern den ganzen Tag Meetings und Veranstaltungen hatten, aber das werden wir heute noch nachholen. Und das ist ja eigentlich auch ein guter Anschluss für dich, Tom. Da kriegst du doch wahrscheinlich Lust, mal auf dem Sammelfahrzeug zu fahren,
ja,
oder?
Ja, das habt ihr doch vorher abgesprochen. Verrückt.
Ich höre den Podcast.
Danke, Finn. Danke.
Und wenn du Lust hast, fahre ich mit dir. Hätte schon mal Bock drauf oder
das
schon mal wieder
Bock
drauf.
Cool. Ja. Das finde ich super cool. Aber dann auf einem richtigen, hier nicht auf so einem sauberen.
Nee,
geht auf so einen, hier auf so einen richtig benutzt. Ich habe das schon gemacht. Ich bin da raus.
Ja, ich hatte auch Praktikum, da haben wir es auch mal gemacht. Und man sollte schon eine besondere Tour machen oder auf einem besonderen Fahrzeug. Ich meine, es gibt jetzt die mit Wasserstoff, Batteriebetrieben.
Ja.
Das wäre schon cool oder so eine besonders herausfordernde Tour. Ich weiß, dass in Köln haben wir mal die McDonald's-Tour gemacht. Oder Entschuldigung, den Fastfood-Restaurant mit... besonders für den
Systemgastronomie.
Ja.
Also wir können ja jetzt auch was anderes machen. Wir können ja so einen kleinen Aufruf starten. Alle, die mit Finn und Tom auf ein Abfallsammelfahrzeug fahren wollen.
Ja. Das können wir nicht machen, weil da gab es ja schon genügend Angebote. Die melden sich nicht nochmal.
Die
sind ganz enttäuscht, dass wir nie reagiert haben.
Nein, nicht. Die sollen dir das ja nicht zur Verfügung stellen. Also wir brauchen dann schon noch jemanden, aber die das mit euch zusammen mal erleben wollen.
Ach so, wir machen das so einen Gruppenausflug.
Ja, wir machen so einen Gruppenausflug.
Trash-Talk-Hörer,
also ich bin bei jedem Ausflug dabei, wenn du mal Lust drauf hast, können wir das gerne machen.
Super, und alle Hörer, die noch mit wollen, bitte melden. Tom freut sich schon.
Also, ich finde nicht nur danke für diese großartige Idee, die auch Julia wahnsinnig freut, aber wirklich eine großartige Idee, sondern auch für deinen Input und für deine Zeit hier während des Klassentreffens, während der Modenschau draußen, dass du dir Zeit genommen hast, uns abzuholen. EU-Abfallpolitik, das war super. Besten Dank.
Vielen Dank.
Danke. Oh, jetzt kommen hier die ersten von
Ja, jetzt kommen natürlich die ganzen Leute. Und ich wünsche euch auch noch viel Spaß.
Danke, dass du dabei warst. Es war großartig, sozusagen unseren Fan der ersten Stunde auch nochmal live kennenzulernen. Und dann noch mit so vielen tollen Themen, die unglaublich zukunftsweisend sind. Und ich hoffe, du bleibst uns auch ganz lange erhalten. Nicht nur dem Trash Talk, sondern natürlich auch der Szene. Und mach weiter so.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung und die Plattform. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen.